Und dann suche ich Menschen, die ich wie beim Lotteriespielen beglücken darf.
Ich bin beim Thema Erbe gänzlich unerfahren und ich glaube, viele unserer Hörerinnen bestimmt auch.
Das trifft selten auf Zustimmung.
Das ist super rührend. Ich habe eine dicke Gänsehaut bekommen.
Es gibt leider kein zu früh, aber es gibt ein zu spät.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Schulkindalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und ganz nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 8 Jahren bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Ich habe uns heute einen Gast mitgebracht, Helene. Du hast schon drauf gewartet, stimmt's?
Ja.
Ich rede von Katja Habermann. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Erbrecht und zwar hier in Hamburg. Hallo Katja.
Hallo ihr zwei.
Schön, dass du da bist. Was genau hat dich denn dazu bewegt, ins Erbrecht zu gehen?
Ich finde, das Erbrecht bietet sehr viele Möglichkeiten, positiv gestaltend Menschen zu begleiten. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe sehr viele interessante, immer wieder neue Gestaltungskonstellationen, immer wieder neue, spannende Kontakte mit anderen Lebenswelten. Das gefällt mir sehr.
Ich bin beim Thema Erbe gänzlich unerfahren und ich glaube, viele unserer Hörerinnen bestimmt auch. Kannst du kurz zusammenfassen, wie so ein Erbfall im Grundsatz abläuft?
Im Grundsatz ist es so, wenn eine Person verstirbt, enden ja ihre Rechtsbeziehungen nicht, sondern jemand tritt in diese Rechtsbeziehung ein. Wenn zum Beispiel ein Grundbuch eingetragen ist auf eine Person, das Grundbuch ist ja dann nicht weg, das ist ja nicht erloschen, sondern irgendjemand anders steigt in diese Rechtsposition ein. Das heißt, zunächst muss geklärt werden, wer ist denn der sogenannte Rechtsnachfolger. Und in Deutschland gibt es eine Universalsukzession, das heißt, wenn ich Erbin von einer Person geworden bin, dann erbe ich alles, alle Rechtspositionen, alle Gerichtsstreitigkeiten, jedes Buch, was im Regal steht, das Grundbuch. Und wenn wir uns so selber überlegen, haben wir ja viele Dinge, die Eigentum sind, also was ich anfassen kann, sage ich jetzt mal, Bücher, Schreibtische, einen Stuhl, auf dem ich sitze, mein Schmuck vielleicht, das lässt sich irgendwie noch anfassen und leichter darstellen. Aber es gibt ja auch viele Rechtspositionen, wie Verträge, in die jemand eintritt. Zum Beispiel Darlehensverträge, wenn ich die Immobilie mit einem Darlehenskredit abgesichert habe. Wenn ich zum Beispiel Lebensversicherungen habe oder so etwas, dann tritt ja die Person auch in diese Rechtsposition ein. Also muss ich zunächst nachweisen, dass die Person Erbe geworden ist, alleine oder eben mit anderen Personen. Zunächst ist immer wichtig zu erkennen, gibt es ein Testament, also eine sogenannte gewillkürte Rechtsfolge. Hat jemand vorher gesagt, wenn ich versterbe, soll mein Rechtsnachfolger oder meine Rechtsnachfolgerin wie folgt sich darstellen, also eine Person oder mehrere Personen? Oder gibt es kein Testament, keine letztwillige Verfügung, sondern das gesetzliche Erbrecht findet Anwendung? Das ist die erste Frage, die sich jeder stellen muss. Dann, wenn das geklärt ist, würde man schauen, was steht im Testament drin, wenn es beispielsweise ein Testament gibt. Wird da gesagt, mein Ehepartner, der mich überlebt, soll mein Alleinerbe werden, was ja bei vielen, sage ich mal, älteren Personen so ist, dass sie sagen, erstmal mein Ehepartner und danach beispielsweise Kinder. Dann wird das geklärt oder steht da zum Beispiel drin, ich möchte, dass es an eine Stiftung übergeht oder ich möchte einen gemeinnützigen Zweck damit erfüllen, was auch immer das Testament dann vorsieht. Das ist sehr, sehr individuell, kann sehr, sehr abgestimmt auf die Bedürfnisse der oder desjenigen sein, die verstirbt. Oder ob es ist es gesetzliche Erbfolge, da geht es ja nach Stimmen. Also erstmal die Kinder, wenn die nicht mehr da sind oder ausschlagen, deren Kinder, also meine Enkelkinder, wenn ich mich jetzt mal als Erblasserin betrachte, Dann, wenn ich keine Kinder habe, geht es nach oben zu meinen Eltern. Wenn meine Eltern vorverstorben sind, dann geht es an meine Geschwister oder an deren Kinder. Also das ist sozusagen nach Stämmen ein Erbrecht. Und der angeheiratete Lebenspartner wird dann ebenfalls im gesetzlichen Erbrecht berücksichtigt.
Wenn ich ein Testament mache, kann ich aber doch nicht wahllos entscheiden.
Was immer du möchtest.
Ah.
Bei Kindern, zum Beispiel minderjährigen Kindern, wird ganz häufig vorgesorgt, indem man sie nicht enterbt, aber indem man jemand anders einsetzt, der für sie Entscheidungen treffen soll, bis sie ein gewisses Alter erreicht haben. Du könntest also zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder mit 18 über alles verfügen, sondern ich möchte, dass sie bis 27 jemanden haben, der auf das Vermögen aufpasst, eine sogenannte Testamentsvollstreckung und ihnen das zur Verfügung stellt, was sie brauchen, damit sie eine Ausbildung machen können. Und wenn dann die Ausbildung abgeschlossen ist oder eben ein gewisses Alter erreicht ist, dann bekommen sie dieses Vermögen, was ich ihnen hinterlasse, weil ich dann davon ausgehe, dass sie in der Lage sind, sich ja auch darum zu kümmern. Und diese Sturm- und Drangzeiten, wo vielleicht mit 18 noch ganz andere Dinge im Raum stehen, hinter sich gebracht haben.
Aha, das war mir gar nicht klar.
Alles. Du kannst auch sagen, nach meinem Tod soll alles verbrannt werden. Ja? Und du kannst auch sagen, es soll an eine Stiftung gehen. Was hinter deiner Frage steht, ist wahrscheinlich die Frage der Pflichtteile. Also es gibt eine Mindestbeteiligung am Nachlass. Und die Kinder, die Ehegatten oder wenn es keine Kinder gibt, die Eltern haben eine Mindestbeteiligung am Nachlass und das nennt sich das Pflichtteilsrecht. Du kannst sie enterben und sagen, die sollen nicht meine Erben werden, eben nicht meine Rechtsnachfolge antreten, aber sie bekommen die Hälfte ihres gesetzlichen Erbanteils in Geld ausgezahlt. Ihr nickt, aber es ist, glaube ich, dass man sich das erstmal so vorstellt. Ich versuche mal ein Beispiel zu machen, damit man sich irgendwie vorstellen kann.
Gerne.
Ich habe einen ganz einfachen Nachlass, ich versterbe und hinterlasse auf der Bank 100.000 Euro. Keine anderen Restpositionen. Dann habe ich ein Kind. Mein Kind würde normalerweise meine Rechtsnachfolge eintreten und zwar allein, wäre Alleinerbe. Wenn ich sage, das möchte ich nicht, sondern ich möchte eine Stiftung begünstigen, dann wäre mein Kind enterbt und hätte, weil es ja sonst Alleinerbin geworden wäre, Anspruch auf die Hälfte des Alleinerbentums, also ein Halb meines Nachlasses, würde also 50.000 Euro bekommen und die anderen 50.000 würden bei der Stiftung verbleiben.
Das könnte ich aber auch schon testamentarisch so festlegen, oder?
Du müsstest testamentarisch festlegen, dass die Stiftung deine Erbin werden soll. Pflichtteile muss man nicht testamentarisch festlegen, weil die vom Gesetz vorgegeben sind. Das sind die Mindestbeteiligung am Nachlass, die Eigentumsgarantie. Kann man drüber streiten, machen andere Länder anders. Es gibt also nicht überall Pflichtteile, aber in Deutschland ist das so. Die Kinder haben Pflichtteilsansprüche, wenn es keine Kinder gibt, die Eltern und ansonsten die Ehegatten oder die eingetragenen Lebenspartner.
Muss man den Pflichtteil einklagen oder wird der, selbst wenn ich in meinem Testament schreibe, ich möchte die Stiftung begünstigen und dann kommt meine Tochter und möchte ihren Pflichtteil, muss sie den einklagen oder wird der ihr von Testamentsvollstrecker schon direkt quasi mit ausgerechnet und dann auch zugeteilt?
Super, das beinhaltet für mich drei Fragen. Das erste ist, muss man klagen? Wo mache ich geltend? Und sind eigentlich immer Testamentsvollstrecker beteiligt? Also das erste ist, ein Pflichtteil muss tatsächlich geltend gemacht werden. Und zwar innerhalb von 3 Jahren, nachdem ich davon Kenntnis erlangt habe, dass ich enterbt worden bin. Es gibt auch Konstellationen, wo Menschen das ganz spät erst mitbekommen. Wenn zum Beispiel jemand nicht aufgefunden werden kann und deshalb auch gar keine Kenntnis davon erlangt, dass die Mutter oder der Vater verstorben ist. Das Pflichtteil ist dadurch nicht weg. Wenn dann später erkannt wird, ich hätte da einen Pflichtteilsanspruch gehabt, dann darf man 3 Jahre lang ab Kenntnis diesen geltend machen. Das zweite ist, muss ich klagen, erstmal geltend machen. Also erstmal sagen, ich hätte gerne meinen Pflichtteilsanspruch. Möglicherweise wird der ja ausgezahlt, bevor ich den einklagen muss. Möglicherweise kann man sich ja einigen. Um den geltend zu machen in der Höhe, also erstmal sage ich, ich hätte gern meinen Pflichtteil, aber ich weiß ja gar nicht, was ist denn eigentlich in diesem Nachlass drin? Möglicherweise hatte ich jahrelang gar keinen Kontakt, ich weiß gar nicht, was da ist. Dann brauche ich ja erstmal Auskunft über den Bestand, den sogenannten Bestand des Nachlasses. Und die Rechtsnachfolge, also wer immer Erbe geworden ist, muss mir hierfür ein sogenanntes Nachlassverzeichnis errichten. Mir also mitteilen, ich habe gefunden eine Immobilie, ich habe gefunden ein Girokonto, ich habe gefunden eine Sparanlage oder eine Lebensversicherung, was auch immer. Das muss mir nachvollziehbar aufgelistet werden, sodass ich daraus meinen Pflichtteil auch berechnen und den Anspruch der Höhe nach begründen kann. Eine dritte Antwort ist, du hattest gesagt, zahlt das die Testamentsvollstreckung direkt aus. In vielen Fällen sind keine Testamentsvollstreckungen beteiligt. Denn die müsste ich auch in meinem Testament benennen. Ich muss verfügen, dass es eine Testamentsvollstreckung für mein Testament geben kann. Oder soll, Entschuldigung. Also ich muss sagen, ich richte mein Testament wie folgt aus. Meine Erbin oder mein Erbe soll werden wie folgt. Dann habe ich vielleicht noch Vernichtnisse, die ich auswerfe. Und dann sage ich, eine Testamentsvollstreckung soll eingerichtet werden. Und ich berufe XY zu meinem Testamentsvollstrecker oder Testamentsvollstrecker. Wenn das nicht im Testament drinsteht, dann gibt es keine Testamentsvollstreckung. Und es gibt mehrere Konstellationen, wo ich Testamentsvollstreckung für sehr wichtig erachte. Das sind einmal minderjährige Kinder. Dann ist es, wenn zum Beispiel Gesellschaften oder GmbH-Anteile in einem Nachlass sind. Dann ist es, wenn sehr viele Menschen Erben werden sollen. Sonst müssten alle diese Menschen sich immer abstimmen, weil die immer gemeinsam entscheiden müssten. Um das zu verhindern, würde ich eine Testamentsvollstreckung einsetzen, die dann für diese Gruppe von Menschen die Dinge umsetzt. Also zum Beispiel Sparkonten auflöst, Immobilien veräußert oder so etwas. Das sind auf jeden Fall Dinge. Oder auch wenn ich zum Beispiel ein Tier begünstigen möchte.
Auch das ist denkbar.
Auch das ist denkbar, aber dann bräuchte man zum Beispiel eine Testamentsvollstreckung, um das umsetzen zu können.
Das liegt nahe.
Wird diese Testamentsvollstreckung vorher schon berufen? Also muss ich schon zu Lebzeiten mit einer Anwältin einen Vertrag abschließen? Oder kann ich die Person benennen, aber die weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nichts davon?
Könntest du das? Geschickt wäre es, glaube ich, nicht. Denn es gibt keine Verpflichtung, diesen Job zu übernehmen. Und wenn du das vorher nicht abstimmst, kann es ja sein, dass die Person das entweder nicht machen möchte, weil sie sich dazu nicht in der Lage sieht. Es sind schon sehr viele Dinge, die da erledigt werden müssen, wenn man eine Testamentsvollstreckung übernimmt. Oder auch, dass die Person sagt, ich habe so viele Testamentsvollstreckungen, ich kann das gut nicht abbilden, ich kann das gar nicht gut machen. Deshalb rate ich immer dazu, wirklich vorher Kontakt aufzunehmen, zu fragen, besteht die Möglichkeit, dass sie meine Testamentsvollstreckung übernehmen würden. Ich habe also mehrere Personen, die mich gefragt haben, würden sie das machen, im Ernstfall mein Testament für mich umsetzen, dann kann ich auch immer noch, das ist der große Vorteil, nachfragen. Was ist Ihnen besonders wichtig? Worauf soll ich insbesondere achten? Viele Dinge stehen ja im Testament nicht drin. Das Testament ist im positiven Fall ein sehr rudimentäres Konstrukt, das nur beruft, wer wird Erbe, wer bekommt noch Vermächtnisse und wer soll es abwickeln. Viele andere Dinge stehen nicht drin, weil man eben auch gar nicht möchte, dass alle, die beteiligt sind, diese Dinge wissen. So kann es ja manchmal sein, dass man sagt, Frau Habermann, bitte vernichten Sie den Ordner rechts im Regal, ohne den einmal angeschaut zu haben. Der ist grün, da steht drauf A1 oder so. Das mache ich dann natürlich. Das würde aber doch niemand in sein Testament schreiben wollen. Also es gibt, ich sage mal, Anweisungen im Hintergrund, wie ich wertschätzend mit Nachlässen umgehen kann und bestimmte Dinge berücksichtigen kann. So zum Beispiel auch die Bestattung. Viele Menschen denken, ich schreibe auch in mein Testament die Bestattungsverfügung rein. Ich schreibe zum Beispiel, ich möchte gern auf Sie bestattet werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass ich meine Liebsten, und hier ist die Liste, alle eingeladen werden und dann möchte ich auf der Ostsee bestattet und beigesetzt werden. Das ist ein frommer Wunsch, wenn ich nicht vorher von diesem frommen Wunsch weiß, dass auch umgesetzt werden kann. Testamente werden manchmal sehr spät eröffnet. Das liegt daran, dass Menschen umziehen und die Verwaltung hinterherzieht. Das muss ja erstmal eröffnet werden, dieses Testament. Um das von den Abläufen her zu erklären, jemand verstirbt in Hamburg, hat ein Testament hinterlegt, das Geburtsstandesamt in München weiß davon. Da ist es eingetragen. Wenn in Hamburg verstorben wird, dann muss in Hamburg die Sterbeurkunde ausgestellt werden. Die wird dann nach München gemeldet. Hier jemand, der bei dir im Geburtsstandesamt gemeldet ist, ist hier bei uns verstorben. Dann wird es dort eingetragen und dort steht, da ist ein Testament hinterlegt und zwar in Köln. Jetzt muss München Köln Bescheid geben. Übrigens, bei euch ist ein Testament hinterlegt von einer Person, die bei uns registriert ist als Geburtsstandesamt, aber die ist verstorben. Bitte eröffnen. Dann eröffnet Köln. Dann muss es möglicherweise nach Hamburg versandt werden, weil in Hamburg der letzte Wohnsitz war. Bis das in Hamburg alles seinen Gang geht und ich als Testamentsvollstreckerin Bescheid weiß, kann das Wochen nach dem derzeitigen Zustand auch Monate dauern. Dann ist die Person schon bestattet. Ja, irgendjemand hat irgendwas veranlasst. Wenn das nur in dem Testament verfügt war, lese ich das später und bedauere das, aber kann nichts mehr dagegen tun. Viele Menschen denken, ja, das Testament ist ganz wichtig, das müssen wir machen. Noch viel wichtiger ist doch der Lebensfall. Wenn ihr kurz vorübergehend nicht für euch selbst entscheiden könnt oder auch dauerhaft, dieser Zustand von dauerhaft kann ja Jahre dauern, bevor jemand verstirbt. Wer kümmert sich dann? Und dafür braucht es eine General- und Vorsorgevollmacht, dass ihr heute selbst entscheidet, wer soll in diesem Fall für mich entscheiden dürfen.
Ja, ich finde das so wichtig, weil es ja eben nicht so ist, wie viele denken, dass es dann automatisch der Ehepartner ist, sondern dann ja, wenn die Person nicht mehr entscheiden kann, vom Gericht jemand bestellt wird, der dann entscheidet, wie hätte die Person wahrscheinlich entschieden. Und das dann bedeutet, dass viele Dinge einfach gar nicht entschieden werden. Es gibt ein eindrückliches Beispiel von einem Mann, der im Wachkoma liegt und der früher seiner Frau und seinen Kindern immer gesagt hat, dass er ihnen mal den Führerschein finanzieren wird und das jetzt heute einfach nicht mehr geht, weil der gesetzliche Betreuer sagt, das sehe ich nicht. Und die Pflege etc., was bei der Ehefrau liegt, da auch einfach immer weitergeht und immer wieder diese Abstimmungen mit dem gesetzlichen Betreuer stattfinden müssen.
Richtig. Und deshalb denke ich, wenn da wir alle Vorsorge treffen und die Person selbst aussuchen, das ist doch in unserem eigenen Interesse. Mhm. Da finde ich auch, es gibt leider kein zu früh, aber es gibt ein zu spät. Wenn der Zustand eingetreten ist, kann man das nicht mehr retten. Dann ist man eben selber nicht mehr geschäftsfähig und kann diese generelle Vorsorgevollmacht nicht mehr errichten. Wenn wir also das Gefühl haben, ja, das mache ich übermorgen oder mir geht's doch gut, dann ist das genau der Punkt, wann wir es machen müssen. Danach geht es nicht mehr.
Ein sehr handfester Punkt. Erzähl doch mal gerne aus deiner Sicht, wie da ein guter Weg sein kann. Also ich weiß auf der einen Seite, es gibt Produkte, nennen wir es mal versicherungsnahe Produkte, wo eine Vorsorgevollmacht gestellt wird, die dann in einer Datenbank verwaltet wird. Und für diese Verwaltung in der Datenbank inklusive Aktualisierung zahlt man eine jährliche Gebühr. Und dann gibt es die Variante, das über Notare zu machen, das dort zu verwalten. Und dann wird es meines Wissens bei einem Amtsgericht hinterlegt. Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wege?
Also eine General- und Vorsorgevollmacht wird nicht beim Nachlassgericht hinterlegt.
Ah, okay. Nee, beim Amtsgericht, oder? Wird das nicht?
Eine General- und Vorsorgevollmacht wird sozusagen, wenn es beim Notar errichtet wird, kann man das registrieren lassen, aber nicht beim Nachlassgericht. Also es gibt ein sozusagen Notarregister, wo die das einpflegen können. Und das Testament wird beim Nachlassgericht hinterlegt. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, weil ja das Testament sonst, wenn zum Beispiel beide Ehepartner gemeinsam verstirbt, wer sozusagen Bescheid weiß, wo es gewesen wäre, wenn man gemeinsam verstirbt, dann ist keiner mehr da, die dieses Wissen weitertragen kann. Daher auf jeden Fall beim Nachlassgericht hinterlegen. Es gibt auch eine hohe Dunkelziffer von verschollenen Testamenten, nennen wir es mal so. Und wenn man sagt, das kenne ich auch sehr häufig. Ach, wir legen das in Safe, da ist es ja sicher. Aber es kommt ja hinterher keiner mehr an diesen Safe, wenn sie verstorben sind. Also auf jeden Fall mache ich immer Werbung für einmalig 75 Euro, 19 Euro Registergebühr beim Nachlassgericht hinterlegen. Die General- und Vorsorgevollmacht halte ich wirklich für ausreichend, wenn man das beim Notariat errichtet, um auch die Möglichkeit zu haben, es immer widerrufen zu können. Da glaube ich, muss man das nicht extra noch registrieren lassen, aber das ist sozusagen meine Wahrnehmung, dass das vollständig ausreichend ist, weil man ja Personen hat, die man beruft und die ja auch davon wissen sollten. Dafür trete ich schon ein. Beruft niemals Personen unvorbereitet. Das könnte man ja machen. Ich kann ja dir jetzt eine generelle Vorsorgevollmacht erteilen, das sage ich dir gar nicht. Wenn mir was passiert, dann weißt du aber gar nicht Bescheid und weißt nicht, was zu tun ist. Das ist so ähnlich wie die Testamentsvollstreckung. Also die Testamentsvollstreckung ist für den Zeitraum nach dem Tod, aber die generelle Vorsorgevollmacht ist ja für ich lebe, jemand soll sich um mich sorgen. Und das sollte man auf jeden Fall vorher besprechen. Und dann weiß die Person, die ist ja dann nahe bei mir, dass es diese generelle Vorsorgevollmacht gibt. Also wenn mir etwas passiert, dann weiß sie das ja.
Vielen Dank. Du bist im Auftrag von norddeutschen Gerichten auch als Nachlasspflegerin und Nachlassverwalterin tätig, habe ich gelesen. Sind das die Aufgaben, die du jetzt schon beschrieben hast, oder ist das noch wieder was anderes?
Das ist noch wieder was anderes. Das ist, wenn die Erben unbekannt sind oder die Erbsituation unklar ist. Also es gibt einen besicherungsbedürftigen Nachlass. Das kann es gibt eine Mietwohnung, und das Mietverhältnis muss gekündigt werden. Also jemand muss hineingehen in die Wohnung, schauen, ob dort sicherungsbedürftiger Nachlass vorhanden ist, muss die Wohnung entweder räumen oder auch ungeräumt, wenn kein Vermögen ist, an die Vermieter zurückgeben. Davon bis, es gibt ein Eigentumshaus, da muss geschaut werden, dass die Versicherung da ist, dass da keine Sturmschäden eintreten. Es gibt Mieten, die eingezogen werden müssen oder. Also es gibt irgendetwas, was an Nachlass sicherungsbedürftig ist und die Erbenstellung ist unklar. Manchmal ist es so, dass klar ist, wer Erbe ist, aber man kommt nicht ran, also man findet die Person nicht, die kann selber diesen sicherungsbedürftigen Nachlass sich darum nicht kümmern. Oder es ist völlig unklar. Also eine Person stirbt beispielsweise ohne Kinder, unverheiratet, unverpartnert, die Eltern sind vorverstorben, Geschwister sind nicht in Sicht. Dann ist ja unklar, wer das jetzt ist. Man müsste ja anfangen, die Erben zu ermitteln. Das tut in Hamburg und auch in Norddeutschland, tun das die Gerichte nicht. Das heißt, sie berufen Nachlasspfleger und Nachlasspflegerinnen so wie mich und sagen einmal den Nachlass sichern bitte und dann die Erben ermitteln. Und ich liebe diese Tätigkeit, weil es ist ein bisschen wie
Ahnenforschung.
Ja, es ist Ahnenforschung. Ja, auf jeden Fall ist es Ahnenforschung. Und
Detektivarbeit.
Detektivarbeit. Ich darf immer hinter die Kulissen gucken von so vielen Lebensweisen und Lebensgestaltungen. Es ist immer neu. Ich lerne ganz neue Arten kennen, wie man das eigene Leben gestalten kann, wie man das machen kann. Und dann suche ich Menschen, die ich wie beim Lotteriespielen beglücken darf und sagen kann, das ist ja wie so eine Erbtante aus Amerika, wenn man das immer so in...
Der nigerianische Prinz ist bei mir.
Ja, genau. Der bin ich dann nicht, aber ich habe auch schon Erben in Australien ermittelt, also angerufen und dann jemanden am Telefon gehabt und das ist einer meiner wirklich schönsten Geschichten, weil das da ging es um nicht so wahnsinnig viel. Also die Person hat, glaube ich, nicht mehr als 3.000 Euro oder so bekommen. Das war wirklich verschwindend gering. Aber darum ging es auch nicht. Sie war wegadoptiert worden und kurz nach dem Krieg mit den Adoptiveltern nach Australien ausgewandert. Und die Eltern waren vorverstorben. Es gab sozusagen keine Verwandten mehr in Australien. Hatte eine eigene Familie gegründet. Der Mann, das war ein Mann. Und ich habe die Person mit dem Nachnamen, den ich gesucht habe, in der Region, wo ich wusste, dass er hingegangen ist, angerufen. Und ich glaube, das 5., 6., 7. Telefonat, irgendwann war eine jüngere Frau am Telefon, die sagte immer nein und nein. Und dann sagte sie, kleinen Moment mal, mein Vater möchte mit Ihnen sprechen. Und dann kam dieser Herr am Telefon und hat gesagt, ich glaube, ich bin das. Ich habe zu meiner Tochter immer gesagt, wimmel das ab, weil wir kriegen so viele Anrufe aus Europa. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mit ihm sprechen. Und ja, das bin ich. Und das ist ja irre. Und dann hat er gesagt, das ist mir alles egal, schicken Sie mir bitte einen Stammbaum. Ich möchte wissen, wo ich herkomme, weil ich wusste, ich bin adoptiert, aber können Sie mir einen vollständigen Geburtsauszug schicken, an dem vielleicht erkennbar ist, wo ich eigentlich herkomme und was dann passiert ist? Und danach hat er angerufen und hat gesagt, ich bin gar nicht allein auf der Welt. Das hat ihn so berührt. Er hat gesagt, das Geld, ich will das alles gar nicht haben, das können Sie spenden, ist mir alles egal. Aber dass ich plötzlich Teil eines Stammbaums bin, das am Lebensende, damit habe ich nicht mehr gerechnet. Und das fand ich so berührend. Ja, und das ist vielleicht auch etwas, warum mir das so viel Spaß macht. Also Geld verschenken ist natürlich toll. Ja, also ich habe eine andere Sache, da habe ich eine Erbin ermittelt, die ist mittlerweile 100 Jahre alt. Und als sie gehört hat, dass ich sie ermittelt habe, ich habe mit ihr am Telefon gesprochen. Also ich will das nicht. Ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Das gibt nur Ärger. Ich weiß ja, wie sowas läuft. Dann irgendjemand beschwert sich und dann gibt's Gerichtsverfahren. Ich will das alles nicht. Ich habe ausreichend das, was ich brauche. Was soll ich mir jetzt noch ärgern? Und ich bin schon damals quasi 99. Und dann habe ich gesagt, es gibt keinen Ärger, weil es gibt nur sie und noch eine andere Person und es gibt gar keinen Streit. Es war nur unklar. Also es bedurfte Ermittlungen, bis wir sie gefunden haben. Aber jetzt haben wir sie gefunden und es gibt gar keinen Streit. Nein, ich möchte das. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn sie das Erbe annehmen und dann vielleicht an Stiftungen weitergeben. Vielleicht freut sich jemand anders darüber. Das ist eine tolle Idee. Das mache ich. So machen wir das. Und dann hat sie ein Testament errichtet, nur über diesen Anteil, der jetzt aus diesem neuen Nachlass, der in ihrem Leben nicht vorgesehen war, zu ihr kommt und hat den an zwei gemeinnützige Einrichtungen weitergegeben. Das ist ein, ich glaube, also es wird ein Millionenbetrag sein, der da weitergegeben wird. Und sie war wegadoptiert aus der Familie, wo es jetzt für sie dieses Erbe kommt. Das ist auch, finde ich, eine ganz tolle Sache. Aber sie hat gesagt, mir ist es immer, ich bin wegadoptiert worden aus der Familie, wo jetzt das Geld herkommt, aber mir ist es immer sehr, sehr gut ergangen. Ich habe eine tolle Familie bekommen, ich habe tolle Eltern bekommen, ich bin sehr glücklich, ich brauche das alles nicht mehr. Aber das jetzt nochmal so weitergeben zu können, ist auch eine tolle Sache, weil ihr eigener Sohn schon vorverstorben ist. Ja. Also es gibt so ganz wirklichkeitsnahe Geschichten, finde ich, wenn wir Nachlasspflegschaften machen. Es gibt auch traurige Sachen, wo Menschen Wochen in ihrer eigenen Wohnung liegen, verstorben, der Leichnam wird erst spät gefunden, weil sie eben gar keinen Kontakt mehr hatten im Leben zu anderen Menschen. Also es gibt so schöne Geschichten, es gibt traurige Geschichten, aber Nachlasspflegschaften sind immer sehr, sehr nah am realen Leben, an uns.
Es ist so der letzte Weg der Menschen, oder? Es ist so das letzte Greifbare auf der Welt, was noch da ist, was dann irgendwie schön oder respektvoll dem Ende zugeführt wird. Also es ist so der letzte Weg, wie geht man, also nicht nur jetzt beerdigungsmäßig, sondern die realen, wie Sie sagen, weltlichen Güter zu einem guten Schluss zu bringen irgendwie.
Das ist super rührend. Ich habe eine dicke Gänsehaut bekommen.
Ja, das verstehe ich.
Noch um das ergänzend zu sagen, es betrifft natürlich ausschließlich Personen, die sich nicht vorher mit einem Testament selbst darum gekümmert haben, wie es, wenn sonst wären ja die Personen klar, ja, und die eben keine Testamentsvollstreckung berufen haben und selbst ausgewählt haben, wer sich darum kümmern soll.
Wird man dazu bestellt?
Und dazu wird man bestellt, ja. Die Nachlassgerichte, wenn sie sehen, es gibt Nachlass, also manchmal sind es Anträge, die gestellt werden, also wenn zum Beispiel jemand, der betroffen ist, also der eine Forderung hat gegen den Nachlass oder der eine Wohnung zurückhaben möchte aus dem Nachlass als Vermieter, der dann sagen kann, ich möchte, dass eine Nachlasspflegschaft eingerichtet wird, damit ich eine Rechtsposition habe, mit der ich mich auseinandersetzen kann. Darauf müssen die Nachlassgerichte reagieren. Oder wenn eben das Nachlassgericht selber sieht, hier ist sicherungsbedürftiger Nachlass und die Erben sind unbekannt. Und sobald ich die Erben ermittelt habe, lege ich mein Amt auch nieder, dann fangen die Erben an, selber zu agieren, wenn sie es denn möchten.
Mhm.
Nochmal kurz, weil du ja eben gesagt hast, so respektvoller umzugehen. Das ist für mich auch immer so ein Hinweis. Viele Jüngere sagen ja auch, ist doch egal, also ich habe ja noch nicht so viel, was soll ich jetzt ein Testament errichten? Aber ich kenne auch Situationen, wo Menschen gerade in so der Studierendenphase weit von ihren Eltern entfernt leben und auch nicht so einen nahen Kontakt haben. Und auch nicht wollen würden, dass die Eltern in die Wohnung gehen, alles aufräumen, ich sage jetzt mal alles finden, alles entsorgen. Das würden sie nicht wollen. Und dann müssen sie selber Vorsorge treffen, wer es denn machen soll. Denn es gibt häufiger Situationen, wo ich denke, das ist eigentlich ganz gut, dass wir als Nachlasspflegerin oder als Testamentsvollstreckerin hineingehen, einige Dinge entsorgen, die vielleicht die Familie auch gar nicht sehen sollte. Also es ist nicht, ich sage jetzt nicht irgendwas Schlimmes, ich habe da auch keine moralische Wertung, sondern einfach, das sind intime Dinge, die man professionell vielleicht eher entsorgt und sich keine Gedanken macht, als wenn die Familie da Zugriff drauf hätte. Und das gilt natürlich auch für die eigenen Kinder. Möchten wir, dass die eigenen Kinder unsere Intimsphäre aufräumen oder nicht? Muss jede für sich entscheiden.
Das hatte ich mal gehört bzw. gelesen, glaube ich, von einer Frau, die sehr oft schon genau diese Aufgabe übernommen hat, also Häuser aufzuräumen, und die dann gefragt wurde, was sie denn so für Tipps gibt. Und dann war auch, dass man die Dinge, die man nicht will, dass jemand anders die sieht, dass die wirklich vernichtet werden, dass man die in eine Kiste packt und dann draufschreibt, bitte vernichten. Also ja, Liebesbriefe, wie auch immer, wo man sagt, hey, das ist meins, das möge bitte niemand anders lesen. Ja, das fand ich auch einen guten Hinweis.
Ja.
Wir kriegen über das Thema Rechtsschutzversicherung leider ja auch immer wieder das Thema Streit beim Erbe mit. Wie kommt es aus deiner Sicht zu diesen Streitigkeiten?
Einmal kurz ein Hinweis zu den Rechtsschutzversicherungen. Viele denken, dass die Rechtsschutzversicherungen die erbrechtlichen Streitigkeiten übernehmen. Das tun sie in der Regel nicht. Die Rechtsschutzversicherungen übernehmen eine Erstberatung im Familien- und Erbrecht, in der Regel, jeder Vertrag ist natürlich individuell, aber die wirkliche Auseinandersetzung, die danach stattfindet, wird von den Rechtsschutzversicherungen nicht übernommen.
Sehr guter Hinweis, hätte ich ans Ende gestellt. Ja, sehr gut, danke.
Ja, für mich ist ganz häufig oder entsteht sehr, sehr häufig der Eindruck, dass es ein letzter Wunsch einer Bereinigung, einer Abrechnung, einer Befriedigung von Bedürfnissen ist, die bis dahin nicht stattgefunden hat. beispielsweise Eltern gehen und die Geschwister verbleiben. Und wenn ein Geschwister sich nicht richtig behandelt gefühlt oder nicht wertgeschätzt gefühlt oder nicht ausreichend gesehen gefühlt hat, ist das die letzte Möglichkeit, das nochmal auszutragen. Die Eltern sind dann nicht mehr da und dann sind leider nur noch die Geschwister da. Die sind nicht die Gegenseite oder nicht die andere, nicht die Ansprechperson. Aber letztendlich wird das dann auf dieser Ebene ausgetragen, weil die Eltern nicht mehr da sind. Also es soll jetzt nicht polemisch klingen, aber wie häufig haben wir Auseinandersetzungen auf Geschwisterebene, wo die Anwältinnen das Gefühl haben, da wird eine Auseinandersetzung geführt, die lebzeitig mit den Eltern hätte geführt werden müssen und die auf dieser Ebene überhaupt nichts zu suchen hat. Nur wenn ein Geschwister das unbedingt austragen will, dann gibt es natürlich weitreichende Handlungsoptionen, die man da ziehen kann. Für mich ist das der größte Konflikt, dass die Eltern gehen und da ist irgendwas ungeklärt.
Wir haben auch eine Frage aus unserer Community bekommen, von der ich finde, dass sie hier ganz gut passt. Zunächst einmal noch der Einschub erlaubt, dass man uns natürlich auch Fragen bei LinkedIn, Facebook und Instagram schicken kann. Wir heißen dort Verwendo. Verwendo schreibt sich
Friedrich, Anton, Ida, Richard, Viktor, Emil, Nordpol, Dora, Otto.
Die Hörerin aus der Community fragt nun, ob du schon mal mit Erbschleichern zu tun hattest? Und ich frage mich vor allem zunächst einmal, was genau dann ein Erbschleicher eigentlich ist.
Ganz ein häufig vorkommender Fall ist tatsächlich, wenn jemand zum Lebensende hin Bedürftigkeiten entwickelt und die von Personen befriedigt werden, die vorher im Leben lange Zeit keine Rolle gespielt haben. Also ich sage jetzt mal, jemand ist 70, 80 und plötzlich tritt eine Person ins Leben, die gab es vorher nicht. Die befriedigt ein Bedürfnis bei dieser Person, die dieses hohe Lebensalter erreicht hat. Als Gegenleistung wird dann im Testament entweder eine Erbeinsetzung erfolgen oder eine vermächtnisweise Zuwendung von Geld oder Gegenständen. Das ruft bei denjenigen, die die ganze Zeit davor dabei waren, 70, 80 Jahre, Unruhe hervor. Weil die das Gefühl haben, also wir waren eigentlich 70, 80 Jahre dabei. Wie kommt das, dass ein halbes Jahr lang jemand, ich sag jetzt mal, die Nachbarin war und immer über einen Gartenzaun geplauscht hat und plötzlich kriegt sie die Immobilie oder Reinigungsleistungen erbracht hat, als es selber nicht mehr möglich war und plötzlich werden 100.000 Euro vermacht. Das ist für die Kinder beispielsweise unverständlich und ruft ja Unruhe, Ärger, Missgunst. Ist ja jetzt schon eine Wertung. Also,
Unruhe ist ein gutes Wort.
Genau, das soll so nicht akzeptiert werden. Und ich finde, es gibt verschiedene Dinge, wie man damit umgehen kann. Aber letztendlich ist es ja das Vermögen desjenigen, der geht. Es gibt einen Pflichtteilsanspruch, der ist sozusagen eine Garantie an der Teilhabe an diesem Nachlass. Weil es mal den Extremfall, von dem ja viele ausgehen, auf ein älterer alleinstehender Herr lässt sich im Haushalt unterstützen und diese Person wird nachher die Alleinerbin. Und dann sind die Kinder damit nicht einverstanden. Dann sind die Kinder ja dennoch pflichtteilsberechtigt und bekommen über diese Pflichtteilsmöglichkeit die Hälfte des Nachlasses insgesamt. Wenn lebzeitig schon Verfügungen getroffen werden und der Nachlass nicht so hoch ausfällt wie alle anderen, die dann erbberechtigt sind oder eben pflichtteilsberechtigt sind, das sich ausgemalt haben, ist das nochmal eine andere Sache. Ja, aber auch lebzeitig ist es ja erstmal so, dass es das Vermögen des Erblass oder der Erblasserin ist. Wenn sie das im Kamin verbrennen möchte, kann sie das tun. Wenn sie das im Spielcasino ausgeben möchte, kann sie das tun. Wenn sie damit nochmal richtig tolle Reisen machen möchte, ja, dann ist es so. Es ist nur noch das da, was da. Gefährlich ist ja die Situation, wenn unklar ist, ob die Person, um die es geht und die Vermögen hat, noch geschäftsfähig oder noch testierfähig ist. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also Geschäftsfähigkeit heißt, kann ich eigentlich noch Schenkungen vornehmen? Kann ich jemandem noch sagen, zu Lebzeiten, du bekommst 100.000 Euro von mir jetzt, weil du dich so wahnsinnig toll um mich kümmerst? Bin ich dazu noch in der Lage oder bin ich eigentlich, überblicke ich gar nicht mehr, was 100.000 Euro sind, verstehe ich auch gar nicht mehr, dass ich einen Arbeitslohn zahle und dass damit eigentlich die Leistung schon abgegolten ist. Wenn da die Geschäftsfähigkeit eingeschränkt ist. Und dafür gibt es Kriterien, wie man das abprüfen kann. Das muss allerdings jemand machen, der nicht juristisch vorgebildet ist, sondern eben als, ich glaube, Neurologe ausgebildet ist. Dann kann man das machen. Das könnten Kinder zum Beispiel auch anregen, können wir das mal überprüfen lassen. Das trifft selten auf Zustimmung. Muss sich das ja in der Konstellation vorstellen. Ja, also eine Person im hohen Alter wird von den Kindern, wir wollen überprüfen lassen, ob du noch geschäftsfähig bist. Selten sind Jubelstürme zu hören, sondern ja normalerweise, also wie kommt ihr auf die Idee und danach ist der Bruch endgültig da. Wenn es darum geht, dass im Rahmen einer letztwilligen Verfügung nochmal jemand bedacht werden soll, dann kommt es auf die Testierfähigkeit und nicht die Geschäftsfähigkeit an. Und dies nochmal eine Stufe darunter. Also jemand, der testierfähig ist, kann nicht mehr geschäftsfähig sein und trotzdem noch testierfähig. Ich muss umreißen, was das bedeutet, eine letztwillige Verfügung zu verfassen. Aber ich muss nicht mehr geschäftsfähig sein.
Das heißt, ich könnte das Geld der Person vererben, ich könnte es aber nicht in dem Moment heute ihr überschreiben.
Da geht es um die Pflichtteilsrechte und die Pflichtteilsergänzungsansprüche. Das wird sozusagen bei den Pflichtteilsergänzungsansprüchen berücksichtigt. Aber nicht ins Erbe fallen. Also sage ich jetzt mal, mir gehört 100.000 Euro, ich mache dich zu meiner Alleinerbin, aber Anja schenke ich jetzt schon mal 80.000. Dann versterbe ich nach 5 Jahren. Ja? Dann hat Anja die 80.000 und du wirst nicht mehr als 20.000 bekommen, weil du bei mir nicht pflichtteilsberechtigt bist. Ja, ich kann zu Lebzeiten alles mit meinem Erbe machen. Aber Kinder, und meistens geht es, also ich sag mal, der Regelfall ist, dass die Kinder mit der Erbfolge nicht einverstanden sind oder mit dem, was zu Lebzeiten passiert ist. Und die sind pflichtteilsberechtigt. Und dann gibt es Pflichtteilsergänzungsansprüche auf lebzeitige Schenkung. Ich kann den Pflichtteil nicht dadurch vermindern, wenn du jetzt meine Tochter wärst, könnte ich nicht Anja 80.000 geben und du bleibst auf den 20.000 sitzen, sondern da könntest du sagen, ich habe ja meinen Pflichtteil und den kannst du, liebe Mutter, nicht dadurch umgehen, dass du Anja zu Lebzeiten schon eigentlich alles überschreibst und für mich dann nichts mehr übrig bleibt. Und dieser Anspruch nennt sich Pflichtteilsergänzungsanspruch. Ne? Aber das betrifft eben nur pflichtteilsberechtigte Personen, also nochmal Kinder, wenn es die nicht gibt, Eltern oder eben eingetragene Lebenspartner oder Ehegatten.
Das heißt, oft wird das ja, glaube ich, genutzt, jetzt sind wir beim Thema Schenken, um Erbschaftssteuer zu vermeiden, sodass zu Lebzeiten den Kindern schon Geld geschenkt wird, um dann später Erbschaftssteuer zu vermeiden.
Mit warmer Hand sagt man dazu in unserer Familie.
Mit warmer Hand sagt man auch. Ich sage immer so mal, dass man das Lächeln noch sehen kann.
Ja.
Es geht ja im Grunde genommen darum, etwas weiterzugeben. Es ist ein Geschenk. Und ich finde selbst, Erben ist immer ein Geschenk. Ich könnte das alles aufbrauchen. Ich habe überhaupt gar keine Verpflichtung, meinen Kindern oder irgendjemand anders irgendwas zu hinterlassen. Aber wenn ich das möchte, dann kann ich es eben übergeben. Ja, und das ist der Hintergrund. Und diese Schenkung wird 400.000 Euro für Kinder erbschaftssteuerfrei übertragen. Und das eben alle 10 Jahre. Insofern kann das viele Vorteile werden.
Mhm. Und das Schenken mit dem Lächeln, ja, finde ich ein schönes Bild.
Finde ich auch süß, dass man das Lächeln noch sehen kann. Schön.
Ja, und es gibt ja auch viele Möglichkeiten zu schenken, dass man zum Beispiel unter einem Nießbrauchsvorbehalt schenkt. Also wenn ich beispielsweise eine Immobilie weitergeben kann, dass ich unter Nießbrauchsvorbehalt meinen Kindern bereits die Immobilie übertrage, mir selber einen Nießbrauch vorbehalte. Das heißt, ich kann alle Nutzen daraus ziehen. Selbst wenn ich in eine Wohneinrichtung umziehe, kann ich meine Immobilie vermieten und die Mieteinnahmen für meine laufenden Kosten in der Unterkunft nutzen. Und trotzdem ist das Eigentum auf meine Kinder schon mal übergegangen, weil der Nießbrauch eben bei der Übertragung abgezogen wird als ein gegenläufiges Recht. Ich schenke, aber du bekommst ja noch nicht alles, sondern du musst mir den Nießbrauch noch vorbehalten. Das heißt, die Immobilie ist vielleicht so viel wert, dann wird aber ein bisschen was abgezogen, weil eben der Nießbrauch noch ist und dann bleibt man unter den 400.000. Das heißt, es ist erbschaftssteuerfrei. Wenn dann später der Erbfall eintritt, dann muss man es eben nicht nachversteuern, selbst wenn ich nach einem Jahr versterbe, sondern der Nießbrauch bleibt weiterhin so, wie er ist, abzugsfähig und die Schenkung ist durch.
Wow, wieder was gelernt.
Dafür sind wir hier.
Ich habe noch eine weitere Frage aus der Community, im erweiterten Sinne, nämlich von unserem Chef. Dem ist positiv aufgefallen, dass in eurer Kanzlei nur Frauen oder zumindest weiblich gelesene Personen mitarbeiten. Wenn man so auf eurer Website guckt, kann man das ja sehen. Wie kommt es denn dazu?
Ich habe mein Anwältinnen-Dasein in der Anwältinnenkanzlei auf Wilhelmsburg begonnen. Ich glaube, die zweite Anwältinnenkanzlei in ganz Deutschland, die ausschließlich von Frauen geführt worden war. Ich habe das sehr genossen. Ich habe sehr genossen, dass wir sehr viel im Kopf hatten, dass die Lebenswirklichkeiten von Frauen andere sind. Dass wenn Kinder in Familien geboren werden, auch bei uns, dass das möglich war, immer war und auch hier immer ist. Dass das nicht zu Konsequenzen im beruflichen Fortkommen führt. Und das mag heute schon angepasster sein, aber als die Anwältinnenkanzlei damals gegründet worden ist, ich glaube 88, das habe ich jetzt nicht im Kopf, das waren andere Zeiten. Dann ist diese Kanzlei, sag ich mal, daraus entstanden, hat diese Tradition fortgesetzt. Und bisher haben wir immer so viele tolle Bewerbungen von Frauen bekommen, dass wir auch keine Not hatten, sage ich mal, Männer einzustellen. Und die Kommunikation hier berücksichtigt noch immer die Lebenswirklichkeiten von Frauen natürlich sehr klar.
Wunderbar.
Spiegelt sich das auch im Klientel wieder?
Als wir in der Anwältinnenkanzlei gearbeitet haben, haben wir im familienrechtlichen Verfahren ausschließlich Frauen vertreten. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Da haben sich, glaube ich, auch viele Lebenswirklichkeiten verändert. Was wir aber damals gemacht haben und was sich heute auch nicht verändert hat, dass wir schauen, dass schwächere Positionen nicht übergebügelt werden. Wir haben ja eine Funktion als Rechtsanwältin im Rechtsstaat. Also ich fühle mich auch als Teil eines Systems, dass wir dafür Sorge tragen, dass Menschen zu ihrem Recht kommen. Und wenn jetzt Menschen zu uns kommen, die beispielsweise gar nicht in der Lage sind, für ihre Rechte zu sorgen, auch finanziell nicht in der Lage sind, dass wir dann Lösungen finden, wie das trotzdem ermöglicht werden kann. Und das waren früher schon sehr häufig Frauen. Das heißt, in der Anwältinnenkanzlei nur die Rechte von Frauen zu vertreten, hat auch bei uns einen erheblichen, sich auf das Einkommen erheblich ausgewirkt. Also hätten wir damals Männer vertreten, hätten wir sicherlich sehr viel höhere Umsätze gemacht. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verändert, aber wir schauen immer noch, dass wir darauf Rücksicht nehmen. Ich glaube, dass wir häufig Frauen vertreten, dass das viele Frauen anspricht, dass sie wissen, wir haben hier einen Safe Space, dass wir auch viele diverse Bewerbungen bekommen von Menschen, die gerne in solchem Umfeld arbeiten möchten. Und dass auch Mandantinnen oder Mandanten, die in diversen Strukturen leben, sich hier gesehen und aufgehoben fühlen. Ich glaube, dass sich das ein bisschen weiterentwickelt hat. Also ich versuche gerade in meinem Kopf, parallel, während ich mit euch spreche, das so aufzubauen. Also es hat sich mehr in eine diverse Richtung entwickelt. Also es ist immer noch so, dass nur Frauen hier arbeiten, das ist richtig. Aber früher war das eben auch eine Positionierung, um Schutz Frauen zu bieten. Und jetzt, glaube ich, haben wir den Schutz ausgeweitet auf einfach diversere Strukturen.
Ja, marginalisierte Gruppen im Prinzip, oder?
Ja, Diversität ist einfach, finde ich, etwas, was unser aller Leben mittlerweile durchziehen sollte. Und wir versuchen das hier zu leben. Ja.
Wow, großartig. Jetzt komme ich zu der langweiligen Frage, ob du noch Fragen an uns hast.
Wann kommen Menschen in Nachlasssachen zu euch? Also wann habt ihr in eurem beruflichen Alltag mit Nachlass zu tun?
Ich habe das häufig im Rahmen von Familienabsicherungen, also Familien, die kommen, um eine Risikolebensversicherung abzuschließen, weil sie Kinder schützen möchten im Falle des Todes. Das hat dann ja noch wenig mit Nachlass zu tun, weil da wird eine Person begünstigt, die dann das Geld ja auch sehr schnell ausgezahlt bekommt. Das ist, finde ich, immer einer der Vorteile. Das Gleiche gilt ja für Altersvorsorgeverträge. Und das hatte ich, glaube ich, jetzt noch gar nicht gefragt, ist, ob es Dinge gibt, auf die man achten muss, sollte, wenn es um die Absicherung von Kindern geht. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich vor meinem Partner versterbe, dem aber vielleicht nicht zutraue, das Geld für meine Kinder zu verwalten, weil, ist jetzt gesponnen, aber der vielleicht spielsüchtig ist oder warum auch immer, welche Möglichkeiten es dann gibt. Und dann kommen wir in so rechtliche Bereiche, wo ich sage, oh, das, also da habe ich wirklich keine Kompetenz und auch zu Recht keine Kompetenz, dass ich da dann immer auf Erbrecht verweise.
Ich würde dazu gern was sagen. Passt das?
Unbedingt.
Das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich meine Kinder schützen oder wie kann ich die Kinder absichern? Also einmal, was wir bisher noch nicht angesprochen haben, sind die sogenannten Sorgerechtsverfügungen. Also wer soll eigentlich Sorge tragen für meine Kinder, wenn ich es nicht mehr kann? Das betrifft sowohl, wenn beide Eltern nacheinander gemeinsam versterben, also wenn der überlebende Elternteil nicht mehr sorgen kann, oder wie du auch ein bisschen angedeutet hast, wenn der überlebende Elternteil nicht sorgen soll. Es gibt ja auch die geschiedenen oder getrennten Konstellationen. Und wenn jetzt beispielsweise Paare nicht verheiratet sind oder auch nicht zusammenleben, dann verstirbt ein Elternteil, dann geht ja das Erbe ohne Testament, sage ich mal, an die Kinder. Und die sind minderjährig in unserem Beispiel. Und dann ist da ja der andere Elternteil, der Überlebende, der allein Sorgeberechtigte. Der wird also sofort für die Kinder die finanzielle Sorge über den Nachlass übernehmen. Das wollen viele gerade, wenn sie geschieden sind oder wenn sie möglicherweise aus Gründen nicht zusammenleben, nicht. Und möchten lieber, dass jemand anders die Sorge trägt. Und das kann man gestalten, indem zum Beispiel gesagt wird, die Kinder sollen dann bei dem überlebenden Elternteil leben, also der soll die normalen, seine Alltagsdinge mit denen machen und der liebt sie ja auch und da sind sie am allerbesten aufgehoben. Nur Finanzen sind nicht so die starke Seite von diesem anderen Elternteil, deshalb möchte ich, dass um die Finanzen sich jemand anders kümmert. Das könnte man tun. Und da könnte man dann für Sorge tragen. Aber dafür brauchst du eben auch ganz
gut. Die Sorgerechtsverfügung, also für den Fall, dass beide Elternteile versterben, ein großes Thema ist, was mit dem sich mein Mann und ich schon länger rumtragen. Und wir wissen auch, wer es sein soll. Und die Person weiß das schon auch. Und dann scheitert es immer am Tätigwerden. Wie machen wir das? Kommen wir zu dir?
Also es scheitert, glaube ich, bei den allermeisten daran, weil wir haben das ja im Hinterkopf. Wir wissen ja schon, dass wir hier alle nicht lebend rauskommen. Ne? Das ist uns allen klar. Nur wir denken, das ist übermorgen. Also quasi immer übermorgen. Es bleibt bei immer übermorgen. Und dem ist ja nicht so. So, dass du entweder zu mir oder zu jeder anderen Fachanwältin oder Fachanwalt gehst. Gut ist, sich vorher schon mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Was möchte ich eigentlich regeln? Wer soll meine Rechtsnachfolge übernehmen? Wer soll sich um die Kinder kümmern? Habe ich da auch so Abschnitte? Also wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, also beispielsweise bis sie volljährig sind oder bis sie die erste Ausbildung oder so etwas, da kann man ja auch Abschnitte sich überlegen. Haben wir jemand, der es, wie du sagst, für die Rechtsnachfolger dann ohne Aufwand machen kann, damit die das nur als Geschenk erleben und nicht als Last? Gibt es jemanden in der Familie, der sich dafür gut eignet beispielsweise, wo wir sagen, das ist eine Steuerfachangestellte, das ist meine Cousine und die macht das immer gerne. Soll die das dann machen als Testamentsvollstreckerin beispielsweise? Oder sagt man, man gibt das in professionelle Hände, also bei mir, bei jedem anderen, der sich damit da qualifiziert hat, um das auch wirklich effektiv, schnell, professionell abwickeln zu lassen. Viele sagen ja, kostensparend, das soll lieber die Cousine machen, die kennt sich mit so Verwaltungskram aus, die macht das auch. Ich würde auf jeden Fall vorher mit der Cousine sprechen und ihr das nicht so ein bisschen wie ein Ei ins Nest zu legen und sie weiß davon nichts. Und ich rate dann trotzdem dafür dazu, eine Aufwandsentschädigung mit ihr abzustimmen. Denn das ist nicht zu unterschätzen der Verwaltungsaufwand, der entsteht. Allein die Post. Wir denken ja, wir bekommen nicht viel Post, aber wenn in einem Nachlass bei uns hier Post aufläuft, die ersten Wochen ist es wirklich viel Post. Es muss alles abgemeldet werden. Es fängt an von Vermieter bis über GEZ, bis irgendwelche Versicherungen, die gekündigt werden müssen, Telefon. Es muss, wenn jemand auch zum Beispiel zum Lebensende gesundheitliche Einschränkungen hat, dann müssen vielleicht Hilfsmittel zurückgegeben werden. Es müssen Abrechnungen mit der Krankenkasse erfolgen. Es muss geguckt werden, ist die Erstattung da, ist die Erstattung nicht da. Die letzten steuerlichen Sachen müssen geklärt werden. Es ist wirklich viel Aufwand. So gern die Cousine das auch macht, das wird sie viel Zeit kosten. Und dann ist es lieber, finde ich, besser, wenn man das absichert, indem man sagt, du machst es, okay. Aber dann bekommst du eben auch zum Beispiel ein Vermächtnis aus meinem Nachlass dafür als Gegenleistung, damit ich auch sicher habe, dass du nicht sagst, ach, zu Lebzeiten wollte ich ihr nicht sagen, dass ich es nicht machen kann, weil das einfach zu viel Arbeit ist. Aber jetzt, wo sie tot ist, merkt sie es ja nicht mehr. Ich mache das nicht, ich lehne das und ab. Ja. Wie auch bei dem Testament, vielleicht kann ich das auch noch mal kurz sagen. Ich rate dringend dazu, das Testament auch lebzeitig zu besprechen. Weil wir als Fachanwälte für Erbrecht so häufig den Fall haben, dass Testamente eröffnet werden und Personen hier kommen und wirklich extrem traurig da sitzen und sagen, ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie konnte sich das so reinschreiben. Und wir können ja nicht mehr nachfragen. Es wird ja erst eröffnet, wenn es beendet ist. Das ist etwas, Bei einigen hat man das Gefühl, das haben die extra so gemacht, um nochmal
nachzutreten.
Ja, nachzutreten. Aber es gibt auch Dinge, wo ich mit professionellen Augen drauf gucke und denke, oh, ich glaube, das ist einfach irgendwo aus dem Internet schlecht abgeschrieben. Das meinte sie nicht böse, das wollte nur sagen, das hilft aber nicht mehr. Weil dieser Schmerz ist schon angekommen, ist eigentlich auch durch mich als Professionelle ja schwer aufzulösen. Deshalb, wenn Testamente errichtet werden, bitte mit allen Beteiligten, wenn es geht, darüber sprechen, erklären, warum bestimmte Verfügungen auch getroffen werden. Es gibt ja Situationen, jeder hat so eine andere Motivation. Manche Eltern denken, ich möchte alle Kinder gleich behandeln, indem ich allen das Gleiche gebe. Also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Andere sagen, ich möchte meine Kinder gleich behandeln, indem ich sie gleich stelle, weil meine Tochter, die ist durchgestartet, die hat ein super Einkommen, hat auch noch einen gut verdienenden Partner oder Partnerin an ihrer Seite. Dann habe ich ein Kind, naja, das kommt so klar, aber die hat eigentlich gar kein Interesse irgendwie an finanziellen Dingen, die lebt so vor sich hin und ist damit absolut glücklich, möchte auch nicht mehr haben. Und dann habe ich ein Kind, oh, das ist unser Sorgenkind, das kommt nicht so richtig vom Hof und hat auch eine Lebenseinschränkung und da möchte ich ein bisschen mehr hingeben, weil das wird es brauchen im Leben. Gerade wenn ich an Altersarmut denke, dann ist mir jetzt schon ganz übel, da möchte ich mehr hingeben. Und dann ist es eine Gleichbehandlung, aber mit ganz, ganz anderen Gedanken im Kopf. Und wenn das nicht kommuniziert wird, sondern einfach unterschiedlich verteilt wird, die Kinder werden es nicht verstehen. Selbst wenn das Kind, was eigentlich zufrieden war mit dem, was es hatte, merkt, bei ihm kommt eigentlich was ganz anderes an als bei allen anderen, ist das ja eine Art letzte Zuwendung und Aufmerksamkeit von den Eltern. Warum kommt denn bei mir, nur weil ich mit meinem Leben zufrieden bin, kriege ich jetzt wen?
Ja, dabei habe ich in der Vergangenheit vielleicht auch total viel gekämpft und trage heute total viel Verantwortung. Das ist schon unfair.
Ja. Wenn man das aber kommuniziert und sagt, wäre das für dich in Ordnung, wenn ich dem einen Kind, das ist einfach unser Sorgenkind, ein bisschen mehr gebe. Und wenn man das aber spricht und das, ich sage mal, zufriedene Kind vielleicht sagt, ja, das ist für mich völlig in Ordnung. Aber gut, dass ihr es mir erklärt, weil es hat also gar nichts mit mir zu tun, sondern mit euch, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst da noch ein bisschen hin. Das ist für mich völlig okay. Dann kann man es vielleicht ganz anders auch gemeinsam als Geschwister, wenn die Eltern nicht mehr da sind, nicht in die nächste Generation tragen, sondern weiter gut miteinander.
Ja, der Punkt, an dem Geschwister dann oft streiten, leider.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Folge erzählen wir Ihnen dann, wie Sie das alles Ihren Eltern verkaufen können. Es ist gar nicht so einfach, über all diese Themen einen Gesprächsstarter zu finden. Vor allem, wenn es nicht von den Eltern kommt, sondern die Kinder das anregen wollen. Wenn die sagen, bitte kümmert euch jetzt drum, kümmert euch gut drum und lasst uns doch mal offen darüber reden.
Ja. Und dennoch finde ich, der Gesprächsstarter ist, bitte helft uns, dass wir gut miteinander bleiben können. Und bitte helft uns, dass wir es so machen können, dass es euch damit gut geht. Ja? Startet uns mit General- und Vorsorgevollmachten aus, damit wir uns um euch kümmern können, ohne Zeit beim Betreuungsgericht zu verschwenden, sondern wirklich all unser Fokus bei euch liegt. Helft uns auch zu wissen, was ihr euch dabei denkt, wie es später sein soll. Redet mit uns darüber, damit wir es so abwickeln können, dass es euch damit gut geht und wir nicht untereinander hinterher ja möglicherweise auch divergierende Auffassungen haben. Kind 1 sagt, Mama und Papa wollten immer, dass wir die Immobilie beide gemeinsam besitzen und vermieten. Und Kind 2 sagt, die haben zu mir gesagt, denen ist völlig klar, dass wir gemeinsam keine Immobilie halten können. Natürlich muss es verkauft werden. Ja. Und es kann sogar so sein, dass beides richtig ist, weil die Eltern einmal mit dem einen Kind so gesprochen haben und mit dem anderen Kind so. Das kann alles sein und es kann auch phasenabhängig sein. Vielleicht haben sie einmal mit dem einen Kind gesprochen, da waren sie in ihren 60ern, 70ern und hinterher haben sie zum Lebensende mit dem anderen Kind, da waren die Gedanken andere, vielleicht nochmal anders gesprochen. Jede Wirklichkeit kann ja ihre Berechtigung haben. Ich sage gar nicht, dass ein Kind versucht zu manipulieren, das war anders. Nur wenn alle an einem Tisch sitzen und gemeinsam darüber sprechen können, dann kann man auch mal klären, Mensch, Papa, hattest du nicht zu mir gesagt, die eine Wohnung soll auf gar keinen Fall verkauft werden? Und Papa kann dann sagen, ja, aber da haben wir nochmal drüber gesprochen und eigentlich ist uns das gar nicht mehr so wichtig. Ne? Hauptsache, ihr kommt gut miteinander aus und wie immer ihr entscheidet, für uns ist das fein.
Ja.
Der Aufhänger ist zu sagen, bitte helft uns, damit es uns nicht so schwer fällt, uns um euch zu kümmern.
Ja, so, damit wir jetzt nicht überziehen, welche Menschen inspirieren dich?
Menschen, die Lösungen suchen. Also jeder von uns hat Schwierigkeiten im Leben. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten, aber die sich nicht auf die Schwierigkeiten fokussieren, sondern immer wieder neue Lösungsalternativen finden. Was auch in unserem, also das gilt natürlich für mein Privatleben, aber auch beruflich super spannend ist, weil wenn wir versuchen, dass es nicht vor Gericht geht, müssen wir immer wieder alternative Lösungsvorschläge machen, um alle ins Boot zu holen. Und Menschen, die das können, das finde ich inspirierend. Ja.
Und welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Das Café ohne Namen, gestern Abend beendet.
Und?
Es spielt in Wien der Nachkriegsjahre. Ich habe mich sehr hineingezogen gefühlt in die Atmosphäre der damaligen Zeit. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich denke viel darüber nach, wie das ist, dass die, ich nenne es jetzt mal Aufbaujahre, beendet sind, dass jetzt eine neue Zeit anbricht und dass aber viele Menschen, die jetzt gehen, in diesen Aufbaujahren groß geworden sind und mit ihren Finanzen ganz anders umgehen, mit ihren Nachlässen ganz anders umgehen. Ich finde so häufig in den Nachlässen viel Bargeld, viel Gold, einfach viel Vermögen. Und trotzdem ist die Wohnsituation so, dass ich darauf gucke und denke, hättest du dir mal mehr gegönnt zu den Zeiten. Das ist aber ja eine Struktur. Das ist nicht die eine Person, sondern es ist eine Struktur, die auch in einer bestimmten Zeit ihre Heimat hatte. Ich glaube, dass die Heimat heute eine andere ist. Und doch sind es viele Menschen, die noch da sind und die jetzt gehen und mit denen ich auch viel zu tun habe, entweder indem ich eben Testamente gestalte, berate oder auch Nachfolgeregelungen versuche zu finden. Und da mich so reinzuspüren, was das auch für eine Atmosphäre war damals in diesen Aufbaujahren, wo der Krieg gerade erst vorbei war. Das ist für mich ein sehr, sehr spannender Punkt. Deshalb fand ich dieses Buch für mich persönlich, privat, aber auch wirklich sehr inspirierend, um deine Worte auszusprechen.
Katja, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Gänsehautfaktor an der einen oder anderen Stelle.
Das stimmt. Ich habe noch so viele Fragen, aber ich glaube, die klärt man dann tatsächlich am besten in einem bilateralen Gespräch.
Wir machen einen Termin, würde ich auch sagen. Vielen Dank, dass du da warst, Katja.
Sehr, sehr gerne.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.